Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Was ein Wochenende. Die Formel 1 in Monaco, Traditions-Grand Prix, da haben wir letzte Woche sehr, sehr ausführlich drüber geredet. Und ja, das Rennen war jetzt nicht so der Bringer. Dennis Lewandowski ist natürlich da, heute hier zugeschaltet aus dem Urlaub in der Türkei. Also, ich muss wirklich sagen, das Commitment ist da, Dennis. Schönen guten Tag, mein kleines Baklava-Stütchen.
Ja, hallo Kevin. Für dich würde ich auch um die ganze Welt zurückreisen, um mit dir über Formel 1 zu sprechen.
Also, hör auf!
Ja, also ja, Monaco liegt hinter uns und ich denke, das, was ich letzte Woche sagte mit aber es ist Monaco, das werden wir irgendwie reinschieben müssen, um einiges zu erklären.
Fühlst du dich jetzt eigentlich urlaubsreif wegen dieses Hammer Grand Prix?
Ich glaube, mein Bruder, der hält es ja sehr mit Charles Leclerc, ist ja ein Riesenfan. Ich glaube, der hätte den Urlaub jetzt nötiger als ich. Der hat gelitten wie sonst was. Ich fand es auch sehr spannend, bin aber gut zurechtgekommen. Es war vielleicht sogar auch das Richtige, um nicht mit allzu viel Kopfzerbrechen über die Formel 1 in den Urlaub zu fliegen. Und von daher bin ich zufrieden.
Ja, zufrieden sein kann auch Charles Leclerc tatsächlich. Also wir kommen nicht drum herum, zuerst mal über diesen Sieg zu sprechen von ihm. Es war ein herausragendes Wochenende von Leclerc. Wir haben das ja schon so ein bisschen vorhergesehen. Also ich zumindest, du hast ja nicht Leclerc-Sieger getippt, aber dazu später mehr. Es war ja im Grunde etwas, was passieren musste. Also irgendwann musste einfach der Tag kommen, an dem Charles Leclerc seinen Monaco-Fluch besiegt, an dem das alles mal endet. Und was mich beeindruckt hat, ist, dass das auch genau so wirkte. Das ganze Wochenende wirkte ausgelegt darauf, dass Leclerc dieses Rennen gewinnen wird. Der war von Anfang an nervenstark, der war von Anfang an schnell und hat das ganze Ding bis zum Schluss nicht aufgegeben. Abgegeben. Richtig.
Ja, bockstarke Leistung. Chapeau Charles Leclerc. Die Stärke musst du erstmal haben, weil mit dem Ganzen, was in den letzten Jahren um diesen Monaco Grand Prix und ihn rumgeschwirrt ist, glaube ich schon, dass es man jemanden dazu verleiten kann, dann doch unterbewusst irgendwie in so einen Fehler zu laufen. Und er hat das bravourös gemacht, hat das ganze Wochenende aufgezeigt, dass er der Mann ist, der da ganz oben stehen wird. Hat es letztendlich dann auch, ich habe so im Rennen so ein bisschen Sorge gehabt, dass ihn noch ein Safety Car oder dann doch einbrechende Reifen, dass vielleicht doch noch den eigentlich absolut verdienten Sieg kosten können, aber er hat es durchgebracht und ich fand sehr bezeichnend, da kurze Grüße gehen da auch raus an Christian Ebner, der es in einer unserer WhatsApp-Gruppen vom Formel 1.de Stammtisch ja schon gesagt hatte, Fürst Albert muss eigentlich mit Champagner spritzen. Und als er das dann wirklich gemacht hat, hat man auch gemerkt, wie viel das für Monaco allgemein bedeutet hat mit diesem Heimsieg. Und es war einfach toll. Wir hatten in Miami dieses Lando Norris-Wochenende, wo wir uns danach super gefühlt haben. Und ich glaube auch für die allermeisten wird auch dieses Wochenende mit dem Sieger Charles Leclerc einfach ja, wohlverdient und vor allen Dingen wohlwollend aufgenommen worden sein.
In der Tat ist es so, dass gerade diese Szenen mit Fürst Albert mich total berührt haben, weil du sagst es richtig, du hast gemerkt, was das für dieses ganze kleine Land bedeutet, dass es endlich einen Heimsieger aus Monaco gibt. So viele Fahrer, die Monaco ihre Heimat nennen, Nico Hülkenberg zum Beispiel hat ja so einen Helm, wo er sein Hometown sozusagen geehrt hat, aber wenn du wirklich von dort kommst, wenn du dort aufwächst, wenn du dort anfängst, Kart zu fahren, wenn du von dort weitergehst in die Formelserien, in die Ferrari Academy, in die Formel 1 und du schaffst es nicht und schaffst es nicht und schaffst es nicht, hast so viel Heartbreak und jetzt hast du den Triumph. Also das ist unfassbar und genau wenn du solche Emotionen hast, ich finde, dafür lieben wir den Sport so sehr, oder? Dass wir, Senna in Brasilien zum Beispiel, Schumacher in Deutschland, so viele Beispiele von Fahrern, die ihre Heim-Grand Prix gewonnen haben, wo du wirklich gemerkt hast, das ist was ganz Besonderes, aber nicht nur für die Fahrer, sondern für das gesamte Land.
Ja, also Wahnsinn. Ich habe auch bewusst die letzten zwei Runden zusätzlich mir noch die Onboard von Leclerc angemacht, weil ich einfach diesen Funk von ihm hören wollte. Und du hast gerade was sehr Gutes gesagt, Senna, Brasilien 91 und Charles Leclerc, das waren dieselben Emotionen, das war dieser selbe Schrei, diese Erleichterung, diese pure Freude. Und da hat selbst mir, der jetzt natürlich als Alpine-Fan kein brennender Charles Leclerc-Fan ist, aber eine absolute Gänsehaut verpasst. Und ich habe mich einfach unendlich für ihn gefreut. Und das sind, wie du sagst, das sind die Emotionen, die wir da einfach sehen wollen und die einen berühren und die einem dann auch wieder ein Stück näher an die Formel 1 bringen und auch die Momente sind, für die man einfach Fan ist. Warum wir alle am Wochenende einschalten, warum du und ich am Montag drüber reden und warum hoffentlich und auch danke dafür, sehr viele sich das dann auch anhören. Genau diese Emotion, genau das ist ja das, was es ausmacht.
Richtig. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig gewesen, auch wenn es Leute nicht mehr hören können, dass Leclerc dieses Rennen gewinnt, dass Leclerc es schafft, weil es macht erstens nicht nur Leclerc zum Sieger in Monaco, sondern es hilft halt auch ungemein der Formel 1 spannend zu bleiben. Auch wenn dieses Rennen als Insel jetzt nicht so spannend war, ist es doch wichtig zu sehen, dass diese Red Bull-Dominanz bricht, dass wir mit Oscar Piastri auf Platz 2 ja auch jemanden haben, der ein wirklich starkes Wochenende hatte. Und auf Platz 3 Carlos Sainz, der natürlich von dieser, ja, Regel bei roter Flagge profitiert hat. Da können wir auch später nochmal drüber reden. Aber dass wir sehen können, okay, es geht wirklich so weiter. Die Teams kommen näher an Red Bull ran. Das macht ja Hoffnung für den weiteren Saisonverlauf einfach.
Ja, absolut. Ich muss mich da natürlich nochmal auch wiederholen, weil wir letzte Woche ja auch über Max Verstappen gesprochen haben. Ich kann mich wirklich zu 100% auch über jeden Max Verstappen-Sieg freuen und ihm den gönnen. Absolut. Aber wir alle wünschen uns einfach, dass die Formel 1 verschiedene Sieger hat, dass wir eine spannende Formel 1 haben. Und ich muss auch dann ganz ehrlich sagen, bei wirklich aller Ehrfurcht vor Max Verstappen, ich habe es auch wirklich genossen, einfach mal ein Rennen zu sehen, in dem er nicht wirklich vorne wegfährt und auch eigentlich, wenn man es mal so sieht, im TV fast gar nicht vorkam. Also es war wirklich dieses Bild, so ein bisschen 1998, 99 mäßig Ferrari gegen McLaren und dahinter erstmal lange nichts. Und das hatte einfach was. Und dann kam natürlich noch hinzu die McLaren in dieser ikonischen Lackierung. Es war einfach ein tolles Wochenende, ich glaube, für den Sport, weil der Sport gezeigt hat, dass er eben nicht nur von einer Person dominiert wird. Und ich glaube, da können wir uns drauf freuen. Und ich hoffe sehr, dass wir genau solche Rennen mit Max Verstappen natürlich auch, aber genau diese Kämpfe um den Sieg, verschiedene Teams, verschiedene Fahrer, diese Saison hoffentlich haben werden. Und da drücke ich ganz feste die Daumen und wünsche mir das auf jeden Fall sehr.
Ich bin ja großer Verfechter davon, dass dieser Sieg für Charles Leclerc auch ein Brustlöser, ein Knotenlöser sein kann für die nächsten Wochen. Fred Vasseur hat das auch gesagt. Er sagt, es gibt einen Charles Leclerc vor Monaco, also vor dem Monaco-Sieg, und es wird einen Charles Leclerc geben nach dem Monaco-Sieg. Ich kann mir schon vorstellen, weil ja auch noch Rennen kommen, wo er auch noch so ein paar offene Rechnungen hat. Also ich schiele da auch schon auf Silverstone so ein bisschen, wo es ja mit Carlos Sainz mal für ihn nicht ganz in die richtige Richtung ging, als sich Sainz durchgesetzt hat
Ja.
gegen die Teamorder. Aber jetzt kommt Kanada, dann Spanien. Es sind jetzt alles keine Strecken, wo ich sagen würde, da ist Ferrari komplett chancenlos, eine gute Rolle zu spielen. Aber wir wissen ja, dass Formel-1-Fahrer am Ende, so sehr sie Teil eines Teams sind, auch Einzelkämpfer sind im Auto. Und wie wichtig es denen ist, diese mentale Komponente auszuspielen. Und wie kannst du mentale Stärke besser aufbauen als mit Siegen? Und auch dich ein bisschen dagegen wehren, so diese ständige, er macht Fehler am Ende, der verhaut es noch weg. Wie viele ich auch in unseren Gruppen, Starting Grid F1 Fans bei Facebook, Starting Grid Fans bei Telegram und in der Discord-Gruppe gelesen habe, die immer noch dachten zum Schluss, der haut es jetzt noch weg. Der schafft das nicht. Ja, der packt das nicht. Und der hat es gepackt. Was denkst du? Glaubst du, dass dieser Sieg in Monaco jetzt so eine Initialzündung sein kann für den, ich nenne es mal, finalen Durchbruch von Charles Leclerc?
Absolut. Ich glaube, in der Vergangenheit haben wir das bei sehr vielen gehabt, dass es so einen Moment brauchte. Ich würde da auch sogar mal wieder Max Verstappen ranziehen. Für mein Empfinden hat er sich mit dieser ersten Weltmeisterschaft, so grotesk das natürlich alles war, das brauchen wir jetzt auch nicht nochmal besprechen, aber für mich ist er danach ein anderer Mensch geworden. Viel, viel entspannter, auch viel sicherer. Und ich glaube, dieses Riesending, und man hat ja das Gefühl gehabt von Anfang an, dass es Charles Leclerc als allererstes darum ging, einmal dieses Rennen zu gewinnen und dann natürlich noch in einem Ferrari. Und er hat das jetzt geschafft. Er hat der ganzen Welt gezeigt, dass er eben fehlerfrei fahren kann, weil es natürlich diese Kommentare, diese Gedanken immer wieder gibt, dass er es vielleicht noch verhauen könnte, weil es eben in der Vergangenheit oftmals passiert ist. Aber er hat jetzt astrein gemacht, er hat diesen, ich würde fast sagen, oder ich würde es einfach mal von außen schätzen, diesen Lebenstraum sich erfüllt. Und wenn man dann wesentlich entspannter an sowas rangeht und nicht mehr mit dieser Verbissenheit irgendwie was hinterher zu rennen, dann glaube ich, kann das eine ganz große Initialzündung werden. Ich bin zwar noch vorsichtig, was die nächsten Rennen angeht, weil ich einfach auch schätze, dass Red Bull da auch weiterarbeiten wird und sich vielleicht auch wieder in Siegerposition bringen wird. Also ich sehe da jetzt keine Charles Leclerc-Siegesserie, aber ich glaube, dass er jetzt von Grund auf entspannter rangehen wird und in den nächsten Rennen definitiv auf jeden Fall die Chance hat, die zu gewinnen und ganz vorne mitzufahren. Und du hast es letzte Woche richtig gesagt. Eins darf man diese Saison nicht vergessen. Charles Leclerc ist mit, oder vielleicht sogar ja nach Max Verstappen wahrscheinlich, aber der konstanteste Fahrer, der wirklich vorne die Podestplätze und vierten Plätze abräumt wie kein anderer. Und ich glaube, das darf man dann auch bei aller Kritik, die natürlich sich da mal einschleicht, nicht vergessen. Und jetzt kann er zeigen, dass er wirklich zu den ganz Großen gehört. Und ich glaube, Monaco war ein tolles Wort, was du gerade gesagt hast, ein Brustlöser, absolut.
Charles Leclerc also mit seinem ersten Heimsieg in Monte Carlo. Ja, über die Rennqualität, über Monte Carlo als Austragungsort der Formel 1. Wir müssen nochmal drüber diskutieren, weil wir auch viele Ideen gelesen haben von euch. Da würde mich natürlich auch Dennis' Meinung interessieren, was man da vielleicht lösen kann oder wie man das Problem Monaco lösen kann oder ob man es überhaupt lösen muss. Und wir müssen heute noch über Kevin Magnus und Esteban Ocon sprechen. Die beiden sind tatsächlich in der Kritik und vielleicht sogar vor dem Aus. Mehr dazu nach einer kurzen Pause. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, der große Preis von Monaco. Es war ein interessanter Start, weil wir auch schnell diesen heftigen Startunfall hatten zwischen Sergio Perez, Kevin Magnussen und auch Nico Hülkenberg. Dann hat Carlos Sainz Oscar Piastri am Unterboden berührt, hat sich den linken Vorderreifen aufgeschlitzt, wäre eigentlich wahrscheinlich auch ja, draußen gewesen oder hätte sich zumindest sehr weit wieder rankämpfen müssen, konnte dann profitieren davon, dass die Rennreihenfolge für den Restart dann so zusammengesetzt wurde, wie er quasi beim Start war, beziehungsweise beim ja, Durchfahren des ersten Sektors. So ganz habe ich es nicht kapiert, nach wie vor nicht, wie das da zustande kam. Aber danach war es dann doch eher eine Prozession. eine Prozession, eine Bummelei. Keiner wollte irgendwie noch ein Boxenfenster aufmachen lassen müssen, weil die meisten haben natürlich dann auch schon gewechselt bei dieser Rotphase und ja, ich glaube am Ende ist Russell 77 Runden auf dem Mediumreifen gefahren, was einfach verrückt ist, muss man sagen. Aber auch Charles Leclerc sagte nach dem Rennen, er hätte noch ein ganzes Rennen auf dem Satz weiterfahren können, also Reifenverschleiß war da definitiv kein Thema. Ja, und viele Fans haben sich aufgeregt. Wir haben viel Feedback gelesen zum Rennen, tatsächlich eher negativ, logischerweise, weil es ist einfach wirklich nicht viel passiert. Und dann stellt sich wieder die Frage, was kann man tun, um Monaco attraktiver zu machen? Erste Idee war, habe ich auch in unseren Gruppen gelesen, mehr Pflichtboxenstops. Also, dass man sagt, man macht zwei Boxenstops statt einem. Ist jetzt nicht meine favorisierte Idee, muss ich sagen, Dennis. Weil wenn man das so macht, dann ist das auch wieder so ein Eingriff. Und dann wird das, glaube ich, auch eher dann ein bisschen schwierig irgendwann. Also, ich glaube, mehr Pflichtboxenstops sind nicht das, was Monaco braucht. Was sagst du?
Ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht und ich fand eine Idee, ich glaube, sie war auch in unserer Telegram-Gruppe persönlich. Also ich glaube, das große Problem dieses Wochenende lag auch an den Reifen, weil wenn ein Medium ein ganz, es war de facto eigentlich ein ganzes Rennen, ein Medium ein ganzes Rennen hält, dann haben wir einfach das Problem, dass gerade auf einer Strecke, wo halt nicht überholt werden kann, wir diese Prozession einfach vorbestimmt haben. Da hatte jemand geschrieben, vielleicht wirklich für Monaco so eine Art Hypersoft. Das fand ich noch ganz, ganz interessant, weil ich glaube, Spannung kannst du in Monaco im Endeffekt nur durch Reifenabbau erzeugen. Diese Strecke wird niemals, egal was man da versuchen möchte, glaube ich, zu einer Überholstrecke, wo wirklich Überholmanöver möglich sind. Da möchte ich übrigens ganz kurz einwerfen, dass da Lance Stroll im Tunnel wirklich ein sehr schön anzuschauendes Manöver hatte. Das habe ich so, kann ich mich zumindest in der näheren Vergangenheit nicht dran erinnern, da Ähnliches gesehen zu haben. Aber zurück zum Punkt, ich glaube, das wäre halt so eine Lösung, dass man das Ganze mit den Reifen ein bisschen spannender macht, dass die Fahrer da ein bisschen mit den Reifen haushalten müssen, dass die Reifen vielleicht ein bisschen unvorhersehbarer sind. Aber da ist natürlich auch wieder die Frage, wie künstlich ist es? Monaco ist Monaco und da wirst du, egal mit wie vielen Mitteln, halt nicht die Spannung und diese Art von Rennen erzeugen können, wie du sie auf einer anderen Strecke erzeugen kannst. Und ich glaube, dass man dafür ein super spannendes Qualifying hat. Also ich habe mich selten auf einem Samstag schon so gut unterhalten gefühlt wie diesen Samstag. Es war spannend, es hatte Feuer. Und ich glaube, das ist das, was Monaco ausmacht. Und am Ende ist es ein Rennen im Kalender, wo wir wirklich diese Art von Rennen haben. Und ich glaube, wenn man dafür dann den Mehrwert, den Monaco bietet, mit einem spannenden Qualifying, mit eben dem Talent, was der Fahrer braucht und dieses wirklich mit auf Messerschneide das Auto da durch diese Bandenschluchten zu fahren. Ich glaube, für ein Rennen ist das für mich absolut okay und absolut hinnehmbar und ich kann dann gut damit leben. Und wenn wir kurz noch gesagt in die Vergangenheit zurückschweifen, hat Monaco uns nichtsdestotrotz doch auch mal spannende Rennen geboten. Ich erinnere da an Daniel Ricciardo, wo der Boxenstopp da schief ging. Klar, waren es dann immer äußere Umstände oder ein Regenschauer. Aber es hat es gegeben. Also ich würde jetzt nicht mal sagen, dass Monaco seit zig Jahren einfach nur eine langweilige Prozession ist. Es war jetzt dieses Jahr wirklich sehr eintönig, das ist ganz klar. Auch gerade durch diese Red Flag und eben die Möglichkeit, die Reifen quasi in Runde 1 zu wechseln. Aber prinzipiell bin ich weiterhin dafür, lasst Monaco im Kalender. Monaco ist Monaco. Und da würde mich jetzt natürlich auch brennend interessieren, Kevin, erstmal, was hältst du vielleicht von der Geschichte mit den Reifen und hast du vielleicht noch eine andere Idee?
Also das mit den Reifen hat man noch, glaube ich, sogar auch in Singapur versucht, ne? Da hatte man doch auch mal so einen Hypersoft und das hat jetzt auch nicht dafür gesorgt, ja, dass das irgendwie sich krass auf das Rennen ausgewirkt hat, weil es ist eine einfache Variante. Die Frage ist, braucht es dann nur für dieses Rennen ein? Und dann müsste man generell bei manchen Rennen dann nochmal eine Spur weicher gehen. Ich denke, das könnte ein Schlüssel sein, aber auch noch zu weiteren Rennen. Und glaube aber, dass das jetzt an diesem Wochenende gar nicht den größten Unterschied gemacht hätte. Ich glaube, das, was Monaco braucht, sind tatsächlich Veränderungen an der Strecke. Also Sascha, unser Social-Media-Guru, hat mir gerade ein Bild geschickt. Fand ich ganz interessant, dass du quasi die Hafenschikane nach dem Tunnel auflöst, ein komplettes Geradeausstück machst. Rechts stellst du quasi Reifenstapel bzw. eine Tech Pro Barrier hin, dass du im Grunde genommen voll durchschießt bis hinten. Dann könnte man natürlich überlegen, ob man da auch was mit DRS macht. Dann hat man aber in der Formel 2 gesehen, war das, glaube ich, oder Formel 3, wo es ja fast heftig, heftig geknallt hätte im Tunnel, der eh schon sehr uneinsichtig ist, dann um die Kurve herum. Also wenn da einer mit DRS angeschossen kommt, dann ist das vielleicht dann doch ein bisschen zu gefährlich. Aber vielleicht bräuchte es tatsächlich ein paar bauliche Veränderungen an der Strecke, um mehr Überholmöglichkeiten auch über die Geschwindigkeit zu erreichen. Weil ich glaube, das ist ja das, was diese Autos auch brauchen. Im Grunde genommen ist es halt schwer, mit diesen Autos da so durchzumanövrieren, dass du vernünftig bei Anbremspunkten oder in Kurven überholen kannst. Aber ich glaube, da sind wir uns ja einig, die Autos müssen kleiner werden. Also ich finde, Monaco ist immer das perfekte Beispiel dafür, dass diese Autos einfach zu groß, zu breit und zu schwer sind. Das, was wir vor ein paar Wochen schon hatten. Ich glaube, das ist etwas, gerade bei diesen Stadtkursen, die so eng sind wie Monaco, fällt es dann extrem auf. Dann hast du zwar mal einen Valtteri Bottas, der sich runter, was ist das, Portier, also kurz vor der Löws, also Fairmont jetzt, da unten in Williams überholt hat zum Beispiel. Aber das ist ja... Das ist ja Mangelware. Und das, was aber auch nicht schlimm ist, also es muss nicht immer super viele Bowl-Manöver geben, aber wenn die Autos wieder schmaler, leichter und kleiner wären, ich glaube, dann würde sich das bei so einem Rennen erst recht auszahlen. Plus halt tatsächlich doch vielleicht ein paar Änderungen an der Strecke, zumindest mal testweise, um zu gucken, ob das eine Lösung sein könnte. Also ich fand die Lösung von Sascha eigentlich ganz cool.
Ja, ich war noch nie vor Ort, daher kann ich jetzt nicht einschätzen. Also die Geschichte mit der Geraden, okay, das macht Sinn und da habe ich auch das entsprechende Bild gesehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, inwieweit man da anderweitig baulich wirklich noch was machen kann, weil ich jetzt persönlich noch nicht da war und die Gegebenheiten nicht kenne. Aber klar, wenn du wirklich was ändern willst, wenn es möglich wäre, dann halt nur über die Strecke. Da bin ich voll bei dir.
Ja, und halt über die Autos.
Ja, gut, die Autos, aber ich befürchte, also ich bin so weit, dass ich glaube, dass wir keine viel kleineren Autos mehr sehen werden. Ich würde mich sehr darüber freuen, aber ich habe das Thema zumindest erstmal für die nächsten Jahre für mich persönlich eigentlich ehrlicherweise schon ad acta gelegt.
Ich leider auch. es ist ein bisschen bitter, aber ich glaube, da müssen wir uns keine großen Hoffnungen machen. Ja, also das war jetzt die Strecke in Monaco. Dann gab es ja noch das Ärgernis über die Regelauslegung nach der roten Flagge. Wann wird die Startreihenfolge wiederhergestellt, wann nicht? Sainz durfte sich vorschieben auf Platz 3. Das hat ihm definitiv geholfen, natürlich das Podium einzufahren. Aber es gab im hinteren Bereich zum Beispiel, glaube ich, auch Stroll, der von 13 gestartet ist, hinter Ricciardo, aber beim Start, beim Restart dann vor Ricciardo starten konnte. Ich schaue es hier gerade nochmal eben rein. Stroll begann das Rennen als 13. hinter Ricciardo und beim Restart stand er auf 11 vor Ricciardo. Also es war sehr undurchsichtig, hatte ich so das Gefühl. Auch Max Verstappen hat das ja gesagt, dass Teile der Autos nach dem Unfall schon durch den ersten Sektor waren, Teile noch nicht. Joe war noch gar nicht weiter, der hing ja hinter den Autos fest, als die rote Flagge kam. Die rote Flagge kam auch nicht sofort, sondern es hat noch ein paar Sekunden gedauert. Ja, diese Umsetzung müsste vielleicht nochmal überdacht werden und ich bin der Meinung, das mit dem Boxenstopp unter roter Flagge sollte man nochmal überdenken. Nicht, wenn ein Auto quasi einen Schaden hat, also oder wenn es sicherheitstechnische Gründe gibt, das ist natürlich dann so ein kleines Schlupfloch, was man hat dann. Aber ich fände es, glaube ich, ganz gut, wenn man das mit dem Stopp unter roter Flagge nicht mehr macht. Also, dass man das Reifenwechseln und das Reparieren der Autos vielleicht verbietet und dann quasi das Ganze einfriert. Oder aber wenn man was machen muss, dann muss man nach hinten. Also wer stoppt, also wer quasi einen Reifenwechsel macht oder wer am Auto was machen muss, was jetzt nicht irgendwie mit Schaden zu tun hat, da muss man halt eine Regelung finden. Und vielleicht ist das auch völlig naiv und doof, aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn einige der Fahrer nicht die Möglichkeit gehabt hätten, da Reifen zu tauschen und hätten später so oder so an die Box gehen müssen. Also sowohl die Umsetzung der Startreihenfolge als auch der Fakt, dass man unter Rot am Auto was machen darf, reparieren darf, müsste man überdenken.
Ja, beim Thema Reifen glaube ich mich zu erinnern, dass, oder ich würde es zumindest auch vermuten, wenn ich es jetzt nicht so im Kopf habe, dass ich es mal irgendwo gehört hätte. Das war da wahrscheinlich immer das Totschlagsargument sein wird, wir sind aber durch Carbonteile gefahren an den Reifen, könnte ein Schaden sein. Ich denke, daher wird das nicht kommen. Was ich aber dann machen würde, ich würde das halt nicht als Pflichtboxenstopp gelten lassen und würde weiterhin einen verpflichtenden Boxenstopp weiterführen lassen, weil eben diese geschenkten Boxenstopps je nach Möglichkeit das wirklich sehr extrem verzerren können. Jetzt war es natürlich in dem Rennen so, dass wir es so hatten, dass nach der ersten Runde die Red Flag war, alle haben sich Reifen aufgezogen, haben ihren Pflichtboxenstopp gehabt und konnten jetzt in Monaco mit egal welchem Reifen, schien es ja, durchfahren. Jetzt würde ich halt sagen, mach doch einfach noch einen Pflichtboxenstopp trotzdem hinterher, zähle es nicht als Pflichtboxenstopp. Es soll ja jeder die Reifen wechseln und wenn da wirklich jemand auch durch Trümmerteile gefahren ist, wirklich lieber Reifen wechseln als nicht wechseln, weil man hat ja bei Sainz gesehen, wie schnell so ein Reifen da aufgeben kann bei so einer doch augenscheinlich leichten Berührung. Aber nehmt doch bitte den Pflichtboxenstopp dafür nicht weg, also beziehungsweise ersetzt ihn dadurch nicht. Und zur Regelauslegung muss ich jetzt sogar gestehen, ich habe es null verstanden, weil ich mich, bei mir kam jetzt noch hinzu, dass ich mich wirklich, und da kommen wir ja gleich noch zu dem Thema, ich mich so sehr aufgeregt habe, über das, was da kurz vorm Tunnel zwischen Pierre Gasly und Esteban Ocon passiert ist, dass ich 5 bis 10 Minuten fluchend durch die Bude gelaufen bin, in allen Gruppen gelesen habe und mich da auch da noch mit ausgetauscht habe und wirklich dann irgendwann diese Startaufstellung gesehen habe, nachdem ich fertig war mit Fluchen und immer noch auf 180 und ich habe gar nichts verstanden. Ich habe null verstanden. Ich habe es bis jetzt nicht verstanden, weil ich danach quasi nach dem Rennen meine Koffer zu Ende gepackt habe und in den Urlaub geflogen bin und nicht mal die Möglichkeit hatte, mich da wirklich noch auf Formel 1.de oder so schlau zu lesen. Also ich habe es null verstanden. Und ich glaube, als Fan, der wirklich nicht, also der sich nicht wirklich noch Nachberichterstattung und alles durchliest, war das absolut null verständlich. Und das kann nicht der Ansatz der Formel 1 sein. Also absolut kirre.
Ja, und das muss auch transparenter werden. Das ist wieder so ein Transparenzproblem.
Ja, dass absolut.
Dann würde ich mir wünschen, keine Ahnung, dass du eine Erklärung vom, es ist so ein bisschen wie der VAR im Fußball. Also, dass der Schiedsrichter, in dem Fall der Rennleiter, vielleicht kurz vor die Presse geht und das kurz erklärt. Also, warum ist die Reihenfolge jetzt so festgelegt worden? Ich glaube, dann würden viel mehr Leute verstehen, wie die Entscheidungen gefällt werden. Das bleibt für mich so ein Ärgernis bei der FIA, dass das einfach manchmal viel zu intransparent ist und man einfach keinen Eindruck davon bekommt, wie werden diese Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, dass es auch den Teams so geht. Also den Interviews entnehme ich das teilweise auch so, dass die da durchaus auch Fragezeichen über den Kopf haben und fragen so, hey, wie ist das denn jetzt zustande gekommen? Also ja. Das sind, und die Idee mit dem, dass man quasi stoppen darf, aber dass das nicht der Pflichtboxenstopp ist, das finde ich auch keine schlechte Variante. Weil das hätte natürlich das Rennen auch nochmal ein bisschen spannender gemacht, wenn man gewusst hätte, okay, ein Russell muss zum Beispiel noch an die Box. Oder alle müssten, die nicht gestoppt haben, noch an die Box. Und hätte vielleicht noch für ein bisschen Aktion gesorgt. Ja, ich gebe die Frage an euch weiter. Wie würdet ihr Monaco, weil das im Kalender bleibt, ich denke, das ist relativ sicher, wie würdet ihr es angehen? Was wünscht ihr euch? Gibt es was für dieses Rennen oder auch für andere Rennen, was ihr machen würdet, um das attraktiver zu machen, um mehr Racing zu ermöglichen? Schreibt es uns in die Kommentare unter unsere Social Media Postings oder gerne auch bei Spotify in unsere Frage der Woche quasi. Da könnt ihr gerne kommentieren und da bin ich sehr auf die Diskussion gespannt. Also macht das gerne. Und wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir über die Problemkinder Magnussen und Ocon und was aus diesem Monaco-Drama der beiden entstehen könnte. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Man nimmt sich, was man will.
Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ihr hört weiterhin Starting Grid in Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski zugeschaltet aus dem Urlaub und ich, Kevin Scheuren, immer noch ein bisschen verballert von der Double-Feier von Bayer Leverkusen, muss ich wirklich sagen. Also ich bin nicht fit. Aber ich mache das Beste draus, also fit körperlich im Sinne von Müdigkeit und wenig geschlafen. Aber ja, vielleicht auch ein paar schlaflose Nächte, obwohl ich glaube, der verliert keine Minute Schlaf wegen Rennfahren, ist Kevin Magnussen. Mit dem beginnen wir jetzt einfach mal in unserem Take der Problemkinder. Haben 3 an der Zahl, einen habe ich nämlich gerade noch vergessen in der Aufzählung, aber über den sprechen wir dann später. Beginnen wir mit Kevin Magnussen und erstmal dieser Geschichte von Haas am Wochenende. Ja? Also diese Disqualifikation am Samstag wegen der Nichteinhaltung technischer Regularien geschenkt. Dann sollte man eigentlich aus der Boxengasse starten oder wollte man aus der Boxengasse starten. Und dann hat man sich entschieden, na, starten wir doch aus der Startaufstellung. Ja, und dann ist das tatsächlich so eine Sache gewesen, weil dann hat sich Kevin Magnussen gedacht, erstmal schiebe ich mich hier richtig schön ein bisschen heftiger an meinem Teamkollegen vorbei, ja, würde da schon die Berührung in Kauf nehmen und dann wollte er, was genau er wollte, ist klar, er wollte überholen, aber wo er überholen wollte, so wirklich, ist mir nicht klar geworden und dann gab es diesen heftigen Unfall, Sergio Perez hart in die Mauer eingeschlagen, Fotograf verletzt, der hinter der Leitplanke stand, zum Glück, also ihm geht es wieder gut, ja, aber hat sich kurz leicht verletzt, weil er wirklich, also es gibt ja mittlerweile auch so Fan-Angles, die dann Kamera, also mit dem Handy das aufgenommen haben, sieht man wirklich, wie so eine Staubwolke aufzieht und sowas und die Trümmerteile da wegfliegen. Also das Auto von Perez war ja auch wie so eine Aspirintablette komplett aufgelöst. Ja, und Kevin Magnussen hat sich erneut was geleistet, wofür er nicht bestraft wurde. Also er hat ja seine 10 Strafpunkte, bei 2 weiteren wird er eine Rennsperre bekommen. Also hätte das jetzt, wäre das jetzt der Fall gewesen, dann wäre in Kanada wohl Oliver Berman dann im Auto gewesen. Aber so wird es weiter Kevin Magnussen sein. Aber es ist wieder so eine Aktion. Es ist nicht die erste Aktion, wo sich Magnussen in der ersten Runde vor allem in Kämpfe stellt, die er einfach nicht gewinnen kann. Das hat er mit Lewis Hamilton auch schon mal gemacht. Ich erinnere mich noch an irgendwas in Spanien, da hat er sich dann den Frontflügel kaputt gefahren. Also so völlig dämliche Aktionen, die er eigentlich gar nicht nötig hat, weil er ist ja erfahren genug. Also wenn das jetzt ein Rookie macht, dann okay, geschenkt sollte er nicht machen, aber man hat bei Magnus manchmal das Gefühl, es ist so ein bisschen der Modus operandi, den er so fährt. Ja, hast du die Entscheidung von Haas verstanden, nicht aus der Boxengasse zu starten? Und zweitens, was machen wir mit Kevin Magnussen?
ich habe ehrlicherweise bis zu dem Unfall gar keine Meinung drüber zu dem Thema aus der Boxengasse starten oder nicht. Prinzipiell hätte ich jetzt gesagt, aus der Boxengasse starten ist ein Nachteil, weil du erstmal dem Feld hinterherjagst. Andererseits kannst du dich eben genau aus diesen Kämpfen raushalten und dich erstmal ranfahren. Jetzt hat Magnussen es dann wirklich zu gut gemeint mit dem Versuch, daraus noch irgendwie Früchte zu ernten. Und hat da den Red Bull von Sergio Perez komplett zerschreddert auf dem Berg nach oben. Es ist halt wieder, ich will mich da nicht immer wiederholen, aber Magnussen macht wieder Magnussen-Dinge. Ne? Der hält in Lücken rein, die wo keine sind. Ich glaube, da hätte selbst Ayrton Senna keine gesehen und auch schon sehr bullig gegenüber seinem Teamkollegen in der Aktion. Und zerstört da das Rennen von sich und zwei weiteren Fahrern. Ich war verwundert, ehrlicherweise, dass es keine Strafe gegeben hat, weil für mich war es doch recht offensichtlich, dass dieser Unfall durch Magnussen verursacht wurde, der da in eine Lücke geht, die es nicht gibt. Und Perez da keinen Platz zum Überleben lässt. Ich war auch erstmal geschockt, als ich im ersten Moment das Wrack gesehen habe, weil du hast es ja im Fernsehen nur so ganz, ganz leicht im Hintergrund gesehen und erst dann wurde dieses Wrack eingeblendet und dann Gott sei Dank auch schon Sergio Perez daneben stehend, sodass man sich zumindest sicher sein konnte, es ist nichts Schlimmes passiert. Aber es war halt wieder so eine Nummer, wo ich eigentlich der Meinung bin, ich weiß nicht, wenn man es jetzt bestraft, hat er, glaube ich, schon fast die Strafpunkte im Sack, die es dazu braucht, dass er mal ein Rennen aussetzt und sich Gedanken machen kann. Und es ist halt auch immer mehr zu dem, wo ich ursprünglich ja wirklich gar nicht mit dir so einer Meinung war, als es darum ging, wie kann es mit Kevin Magnussen weitergehen und ist der Stern vielleicht doch irgendwo ausgebrannt. Und ich habe eigentlich immer gesagt, ich sehe da viel Positives in ihm, aber das hat er in dieser Saison fast komplett zerstört bei mir. Ich weiß nicht, wie ist denn so dein aktuelles Meinungsbild zu Kevin Magnussen?
Ja, es hat sich nicht verändert. Also ich denke, für Kevin Magnussen sollte die Formel-1-Zeit nach dieser Saison vorbei sein. Also, wie gesagt, er fährt für mich wie einer, der weiß, dass es vorbei ist und benimmt sich auch wie einer. Also er gibt mir halt auch nichts wirklich, bringt nichts Besonderes in die Formel 1 ein, dass ich sage, okay, den könnte man nicht einfach auch ersetzen mit einem anderen Fahrer. Und deswegen hat sich da meine Meinung nicht großartig geändert. Ich fand es auch total bescheuert, da so reinzugehen. Ja, Perez sieht ihn wahrscheinlich auch im Spiegel, aber es gibt einfach keinen Grund, da so reinzuhauen. Ja, und das dann auch in Kauf zu nehmen, also da kann er sich glücklich schätzen, dass das als Rennunfall gewertet wurde, wahrscheinlich auch, weil eben Perez da in den Spiegel geguckt hat und ihn gesehen hat und dann die Tür zugemacht hat quasi und dann einfach kein Platz mehr da war. Aber das ist, wie gesagt, nicht das erste Mal und wird auch nicht das letzte Mal sein. Nico Hülkenberg hat es ja auch richtig gesagt, das war unnötig. Und deswegen, ja, bin ich eigentlich bei dir. Also ich glaube, der Stern ist gesunken von ihm und jetzt geht es noch darum, ob man da jetzt einen Ersatz findet, einen guten, um da vielleicht einen neuen Impuls zu setzen auch. Es gibt da ein paar, die da auf dem Markt sind, die noch einen Cockpit suchen. Vielleicht kriegt der ein oder andere dann bei Haas seine Chance. Vielleicht wird es auch Esteban Ocon sein, denn bei dem weiß ich auch nicht so wirklich, was gerade seine Agenda ist. Hat er schon beim Launch des neuen Autos in Enstone ja so ein bisschen anklingen lassen, dass da irgendwas mit Mercedes sein könnte. Und das zieht sich jetzt irgendwie auch die letzten Monate so durch, dass man das Gefühl hat, irgendwie plant er da den Absprung oder macht er es nicht oder macht er es doch, sucht er sich gerade eine Option. Er ist jetzt nicht der hochangesehenste Fahrer im Fahrerlager. Es gibt Teamchefs, die sagen, er ist nicht teamfähig, die würden ihn nicht nehmen. Es gibt Teamchefs, die darauf scheißen würden und sagen, wir würden ihn trotzdem nehmen, weil er halt ein guter Rennfahrer ist. Und jetzt in Monaco ist mal wieder passiert zwischen ihm und Pierre Gasly. Eine Aktion in der ersten Runde, die bei mir für sehr viel Verwirrung gesorgt hat, weil es einfach auch komplett unnötig war, was Ocon da gemacht hat vor dem Tunnel, da so reinzugehen, so überhart reinzugehen und ja, am Ende sich selber aus dem Rennen zu nehmen, weil er über das rechte Vorderrad geflogen ist, im wahrsten Sinne des Wortes geflogen ist von Pierre Gasly. Und Gasly hat immerhin noch einen Punkt geholt, was positiv ist. Also sein Rennen hat er nicht komplett kaputt gemacht, aber das hätte es durchaus sein können. Und erneut haben wir diesen Fall zwischen den beiden Teamkollegen, die mal gute Freunde waren, aber mittlerweile ja überhaupt nicht mehr sind, dass man sich wirklich fragen muss, muss man da die Trennung forcieren? Und ich glaube mittlerweile, also ich war ja eigentlich vor ein paar Wochen, ich habe es ja auch gehört, der Meinung, die bleiben zusammen bei Alpine, aber aktuell würde ich davon nicht ausgehen. Wie hast du diese Aktion gesehen und was ging dir durch den Kopf?
Boah, also ich war wirklich wütend. Ich war richtig wütend, weil ich habe selber zu dem Zeitpunkt, zumindest was ich wahrnehmen konnte, gab es noch keine Positionsanzeige im Weltfeed. Allerdings hat Pierre Gasly auch hinterher gesagt, sie lagen zu dem Zeitpunkt auf 9 und 10. Und es hätte laut Pierre Gasly, ich war da natürlich nicht dabei, auch eine Absprache gegeben, dass der besser positioniert im Qualifying die bessere Strategie kriegt und vorfahren soll. So, jetzt bist du auf Platz 9 und 10, kannst 3 Punkte im Endeffekt einfahren, bist in einer guten Position. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit speziell Esteban Ocon jetzt darüber informiert war, dass es hinten zumindest gelb oder schon auf dem Weg zu rot gab. Und dann hämmert er da so eine, sorry, aber saublöde Aktion raus. Versucht da in sich reinzuquetschen gegen den eigenen Teamkollegen, ohne wirklich Not. Und es ist halt mittlerweile, also ich bin eigentlich immer, für mich sind die zwei Fahrer, die im Alpine, in meinem Herzensauto, in meinem Herzensteam sitzen, eigentlich immer heilig. Aber zumindest für diese Aktion kann ich Esteban Ocon nicht in Schutz nehmen. Es kristallisiert sich über Jahre hinaus, dass er anscheinend immer wieder, und du hast ja auch mit ihm mal drüber sprechen dürfen, und er hat sich, das hast du ja auch mal gesagt, wo er sagte, warum, wieso er vielleicht auch ist, wie er ist. Kann ich auch zu Teilen verstehen, aber er ist jetzt mittlerweile ein gestandener Formel-1-Fahrer, er ist Grand Prix-Sieger und sich da immer noch so, ja, fast schon mit so einer Art von Minderwertigkeitskomplex immer beweisen zu wollen und immer dieses Duell zu suchen, sei es gegen Perez im Racing Point, sei es gegen Alonso im Alpine, wo ich es ja noch verstehen konnte, weil ich mir dachte, ja gut, da kommt jetzt der große zweimalige Weltmeister und Ocon will zeigen, ich bin besser. So, aber jetzt haben wir den dritten Teamkollegen und er kriegt es wieder nicht hin, diese Rivalität, die da ja auch in der Vergangenheit der beiden liegt, mal aus dem Blick zu lassen und einfach mal für ein Teamergebnis zu fahren. Und das macht mich wahnsinnig, weil ich möchte, dass dieses Team so viele Punkte wie möglich holt, dass es vorangeht, dass das Team vielleicht auch wieder dahin kommt, wo es meiner Meinung nach sich irgendwo auch eigentlich hingehört als Werksteam, auch wenn viele das sicher anders sehen, weil Alpine sich nun mal momentan nicht entsprechend verhält und stellt. Aber dann so eine Aktion zu fahren, und ich bin mittlerweile wirklich der Meinung, die beiden müssen auseinander. Es wird nicht funktionieren. Sie kriegen es nicht hin. Das hat ja schon ganz früh angefangen mit Australien damals, wo es noch mehr oder weniger, danach wurde dann so ein Foto aus dem Flugzeug gemacht und alles ist gut. Und auch da weiß ich nicht, inwieweit vielleicht, wenn es ein neutraleres Verhältnis gewesen wäre, ob es diesen Crash dann auch so gegeben hatte. Und das jetzt am Wochenende, das war für mich stumpf, das war für mich blöd und das war für mich einfach nur das eigene Ego vor den Teamerfolg zu stellen. Und wenn es diese Absprache wirklich gab, die Pierre Gasly sagt, dann finde ich es noch bescheuerter, ehrlicherweise. Und so sehr ich auch Esteban Ocon dankbar bin für all das, was er für... Ich meine, er hat den ersten Alpine-Sieg geholt, den ersten Sieg für das Team Enstone für das Renault-Werk, seit Team Enstone wieder Renault ist, also seit 2016 den ersten Sieg geholt. Und das werde ich ihm auch nie vergessen, aber ich glaube auch mit seiner Anbandlung, die ja sehr, sehr offensiv ist, was ich als, ich sehe das ja dann, die meisten werden es ja vielleicht aus dem Fußball kennen, wenn du einen Lieblingsverein hast und du hast vielleicht auch einen Spieler in dem Verein und der bandelt dann ganz offen mit einem anderen Verein an, dann geht irgendwas in dir an Sympathie für den einfach kaputt. Und das ist bei mir mittlerweile bei Esteban Ocon leider so ein bisschen passiert.
Ja, kann ich halt vollkommen nachvollziehen. Und ich glaube, dass die Punkte, die du angebracht hast, gerade was so das eigene Ego versus den Teamerfolg angeht, was sein wird, was auch Bruno Formal lösen muss. Die Frage ist, ob Bruno Formal der Richtige dafür ist, das zu lösen. Ich denke, da gibt es vielleicht auf dem Markt vielleicht den einen oder anderen, den man sich anschauen sollte, um Bruno Formals Job zu machen. Aber einstweilen ist er der Teamchef und muss das jetzt irgendwie moderieren. Er hat zwar drastische Konsequenzen oder dramatische Konsequenzen angedroht, aber ja, was sollen die sein? Also man wird ihn jetzt sicherlich nicht aus dem Auto verbannen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, außer man sagt, man will ihm Denkzettel geben, dann lässt man ihn mal ein Rennen draußen und setzt Jack Doohan wegen meiner da rein. Das wäre eine Option, die man sich überlegen könnte, wäre ein sehr harter Schritt, gab es in der Formel 1, glaube ich, so auch noch nicht, zumindest ich, dass ich mich erinnern kann in letzter Zeit, dass ein Fahrer mal wirklich rausgesetzt wurde für ein Rennen, um ihm die frische Luft zu setzen und wieder Rasen anfassen kann. Aber das ist es dann auch schon. Oder man sagt halt, okay, man trennt sich halt am Ende der Saison oder trennt sich vielleicht sogar schon im Laufe der Saison und stellt ihn frei. Aber da müssten schon viel mehr Gründe vorliegen. Und so richtig schlau werde ich auch nicht, welche Rolle die beiden tatsächlich innerhalb des Teams haben. Gasly, der ja auch am Funk ordentlich rumjammert, wenn Ocon mal wieder bevorzugt wird. Ocon, der einerseits der Teamleader sein möchte, aber andererseits so offen, wie es ihm möglich ist, damit kokettiert, das Team zu verlassen. Wie soll er vertrauen? Auf ihn also gelegt werden, auch von den Teammitgliedern. Also Alpine ist furchtbar schlecht geführt und ich glaube auch, dass Alpine, wir haben es ja auch schon mal hier im Podcast besprochen, wir beide, ein definitiver Verkaufskandidat ist. Die Frage ist nur, wer wird sich das antun? Also welcher Fahrer tut sich auch Alpine aktuell an? Ich meine, das ist die nächste Frage. Also darüber diskutieren wir heute jetzt gar nicht so sehr, wer da die Alternative sein könnte, aber für Ocon und Gasly als Team, glaube ich, gibt es keine Zukunft mehr. Das muss man, entweder geht einer oder beide gehen. Und wenn beide gehen, dann wird es auch schwierig, ne? Weil das sind ja schon für sich gute Rennfahrer, so ist nicht. Aber du musst ja für die auch erstmal einen Ersatz finden.
Ja, absolut. Absolut. Also, wie gesagt, für mich ist dieses Tischtuch so zerschnitten, das können sie nicht weitermachen. Und ja, ich habe immer so, ich weiß nicht, ich stelle mir das mittlerweile bei Alpine und ich, wie gesagt, ich liebe dieses Team. Das ist für mich, wie gesagt, wie andere Fußballfans sind, so bin ich Fan von diesem Team und es tut mir echt weh. Aber so langsam habe ich wirklich das Gefühl, dass das da drin abgeht wie in der Kapitolversicherung bei Bernd Stromberg. wirklich so in mein Büro, ne, so. Ich weiß es nicht. Also ich hoffe wirklich und ich möchte auch Bruno Formal, auch wenn er halt jetzt nicht so diesen Leader nach außen, er ist halt nicht diese Präsenzperson, das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Er ist nicht einer wie ein Christian Horner, ein Toto Wolff, der halt irgendwie was ausstrahlt. Aber ich hoffe, dass er es hinkriegt, das vernünftig zu moderieren und ich bin gespannt, wie diese drastischen Konsequenzen aussehen, weil ich erwarte jetzt schon, wenn sich ein Teamchef hinstellt und sagt, es wird drastische Konsequenzen geben, dann erwarte ich schon mehr, als dass man sagt, weiß ich nicht, Esteban, du kriegst heute keine Milch für die Kelloggs oder so. Ich bin gespannt, was Bruno Fama da aus dem Hut zaubert und vor allen Dingen, ob das auch öffentlich bekannt gegeben wird oder ob das hinter verschlossenen Türen gilt. Spätestens nächstes Jahr bei Netflix wissen wir es dann.
Super, klasse. Was ein Cliffhanger. Das ist ein Cliffhanger. Ein Sorgenkind haben wir noch, Sergio Perez. Dabei ist er eigentlich gar nicht so ein wirkliches Sorgenkind. Der hatte nur wieder mal ein schlechtes Wochenende, aber er fällt weich vermutlich, denn es ist davon auszugehen, dass er seinen Vertrag verlängern wird. Wahrscheinlich erstmal nur um ein Jahr, aber bei Red Bull wird man wohl nach Informationen von Formel1.de, motorsporttotal.com und de.motorsport.com nochmal eine Anschlussanstellung bekommen. Es ist diese typische Gretchenfragen im Grunde genommen, weil wir wissen auch, dass es bei uns in den Gruppen sehr, sehr scharf diskutiert wird. Bringt er dem Team noch irgendwas? Sollte man nicht einen Tsunoda da reinsetzen mal oder einen Lawson die Chance geben? Oder ist es genau das Richtige, den Perez zu machen, weil du weißt, was du kriegst? Ich glaube, für Sergio Perez wäre es einfach wirklich wichtig, also erstens, jetzt möglichst bald diese Verkündung zu bekommen. Vor einigen Jahren war es ja tatsächlich auch in Monaco der Fall, dass er die Verkündung bekommen hat, dass er den Vertrag dort verlängert, damals war es, glaube ich, ein Multi-Year-Deal, also quasi der laufende. Und jetzt ist es halt eher so Richtung Jahresvertrag, aber der sollte jetzt bald unterschrieben werden, weil seine Leistung jetzt gerade, wenn man sie jetzt auch mit einem Yuki Tsunoda vergleicht, über den sprechen wir dann gleich noch im letzten Take, wenn man das mit ihm vergleicht, dann sieht das von außen natürlich komisch aus, dass sie ihn verlängern wollen, wenn ein Tsunoda gerade richtig top in Form ist und man denkt, ah, okay, der Red Bull-Gedanke ist ja eigentlich dann, diese jungen Fahrer auch hochzuziehen und denen dann die Chance zu geben. Aber das passiert nicht. Und für einen Unfall konnte er jetzt nur bedingt was, meiner Meinung nach. Also würde ich ihm jetzt nicht die Hauptschuld geben wollen. Aber die grundsätzliche Leistung am Wochenende aus in Q1, das ist einfach zu wenig. Also er muss jetzt in Kanada echt nochmal nachlegen.
Ja, er ist schon wieder in so einer leichten Abwärtsspirale, wie es auch im letzten Jahr war, wo er doch relativ offen auch unter Schussfeuer geraten ist, sage ich mal. Man sollte aber das natürlich auch nicht zu hoch hängen, weil er bis jetzt eigentlich das gemacht hat, was er machen sollte. Klar, er ist nicht hundertprozentig da, wo man ihn wahrscheinlich am liebsten hätte. Er macht aber halt auch keinen Ärger, fährt solide Ergebnisse ein. Er wird natürlich jetzt, so schätze ich mal von außen, sehr, sehr schnell diese Verlängerung wollen, weil eben dieser Abwärtsstrudel momentan dieser Schlendrian sich momentan wieder einschleicht. Du hast es gesagt, also keine Schuld am Unfall oder ganz, ganz wenig Schuld am Unfall, absolut. Aber dass er halt bei Kevin Magnussen war in der Startaufstellung, da hat er auch ein gehöriges Wörtchen dran mitzureden und so ehrlich muss man dann sein. Ja, die Frage ist, was sind die Alternativen auf dem Markt? Ich bin ehrlich, ich würde sehr, sehr gern einen Liam Lawson sehen. Das muss ich schon ehrlich sagen. Ich bin jetzt kein großer, auch wenn ich momentan beeindruckt bin von seiner Leistung, aber kein großer Yuki Tsunoda zu Red Bull-Freund. Deswegen wäre da so ein Liam Lawson für mich persönlich, also wie gesagt, das ist ganz objektiv meine Meinung und nicht auf irgendwelche Ergebnisse oder so gestützt, wäre ein Liam Lawson für mich sehr spannend und ich kann halt auch verstehen, dass für viele Perez irgendwie, der ist halt ein beschriebenes Blatt, da hast du nicht mehr viel Platz, um irgendwas Neues, irgendwelche neuen Geschichten drauf zu schreiben. Und wahrscheinlich ist deswegen doch bei vielen innerlich der Wunsch, einfach mal was Neues zu sehen. Ich glaube nicht mal, dass das großartig gegen Perez persönlich geht, sondern er ist halt einfach einer, er gewinnt zumeist keine Rennen. Er kämpft halt auch nicht wirklich häufig um Siege, so ehrlich muss man sein. Er holt zwar hier und da, fällt ein Apfel vom Baum und den hebt er dann auch auf. Aber er ist natürlich keiner, der wirklich da für Furore sorgt in der Formel 1. Er ist jahrelang dabei und er besetzt halt ein sehr, sehr attraktives Cockpit. Und daher glaube ich, dass diese Wünsche immer öfter aufkommen. Ich halte es aber auch für absolut sinnig und okay, wenn man jetzt sagt, man macht ein Jahr mit ihm weiter. Man weiß einfach, was man hat. Ich glaube, du hast es letzte Woche gesagt, er ist im Team sehr beliebt und er zieht nun mal auch im südamerikanischen Raum die Zuschauer in seinen Bann und das sind, glaube ich, viele Argumente auf der Habenseite, weshalb das schon für mich auch Sinn macht, eben mit ihm weiterzumachen. Ich bin halt, was für mich noch eher das größere Fragezeichen ist, ob Max Verstappen weiterhin sein Teamkollege bleibt. Aktuell, zumindest gefühlt aus Fansicht, ich habe, wie gesagt, keine redaktionellen oder Inhalte, aber für mich wirkt es nach außen hin so, als ob Max Verstappen nächstes Jahr noch bei Red Bull bleibt und sich da jetzt nicht wirklich was offen tun wird. Von daher würde ich sagen, macht Red Bull mit der Entscheidung auf jeden Fall nichts falsch.
Ihr macht auch nichts falsch, wenn ihr hier dran bleibt für unser letztes Take zum großen Preis von Monaco. Wenn wir Sorgenkinder haben, haben wir auch ein paar Glückskinder, über die wollen wir natürlich auch noch sprechen. Gab nämlich noch andere, außer Charles Leclerc, die ein bisschen was zu feiern hatten dort im Fürstentum. Und auch unsere Tippspiel-Siegerinnen und Sieger haben wir zu Ehren. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Glückskinder von Monaco, meine Güte, was ist halt los? Ja, zu nennen mal als allererstes, glaube ich, auf jeden Fall Yuki Tsunoda wieder. Ne? Also der Japaner absolut in beeindruckender Form aktuell und auch jemand, der noch ein Cockpit für nächstes Jahr sucht, in der Qualifikation Achter gewesen, im Rennen Achter gewesen. Und ich glaube, da kann man festhalten, der hat sich jetzt soweit festgespielt in der Formel 1, dass der sich, wenn es jetzt so sein sollte, dass er das Red Bull-Team verlassen wird, weil er vielleicht nicht mehr die Aufstiegsmöglichkeiten sieht, dass der von anderen Teams durchaus mal angerufen wird. Weil das war auch wieder eine blitzsaubere Leistung am Wochenende.
Ja, ich hätte es Anfang der Saison, war ich mir eigentlich sicher, dass Daniel Ricciardo dieses Teamduell gewinnen wird, aber Yuki Tsunoda hat das wirklich momentan absolut im Griff, lässt Ricciardo da prinzipiell keine Luft zum Atmen in diesem Duell und macht das einfach super stark in Monaco. Und das wäre auch so ein Ding, wo ich gesagt hätte, das wäre halt auch Potenzial früher mal gewesen in seinen ersten Jahren, wo er auch mal so ein Ding an die Wand schmeißt, und der fährt das mittlerweile, und ich glaube, man merkt auch langsam, dass er absolut kein Rookie mehr ist. Der macht das absolut routiniert, und ich glaube auch wirklich, dass er da Kandidat sein kann. Hätte ich wirklich vor der Saison, war auch letzte Saison schon, wo er so ein bisschen Liam Lawson sich da auch dann aufgedrückt hat und dann Yuki Tsunoda kurz danach bekannt gegeben wurde, wo ich dachte, boah, vielleicht nochmal ein Gnadenjahr, aber dem ist nicht so. Er zeigt wirklich super Leistung, hat sich nach dem anfänglichen Tohuwabohu in Bahrain echt in den Griff gekriegt. Und ich glaube schon, dass er wirklich drauf und dran ist, sich da sehr, sehr attraktiv auch einen Namen zu machen für andere Cockpits. Wir haben ja noch ein paar offene Sitze, und warum nicht, wenn es bei Red Bull nicht weitergeht? Und ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich sehe ihn da ehrlicherweise nicht, ist aber auch, wie gesagt, nur mal eine potenzielle Meinung. Man hat aber immer mal wieder so auch in unseren Gruppen gehört, dass einige da auch das Gefühl haben, dass er nicht für Red Bull wirklich vorgesehen ist. Und dann wäre ein Schritt hin, vielleicht zu Williams, vielleicht zu Alpine, oder ja, was haben wir denn noch? Haas hätten wir zum Beispiel noch, ne? Wobei, ob das dann jetzt wirklich ein Schritt wäre. Ne? Aber auf jeden Fall absolut interessant. Da wäre jetzt meine Frage an dich, Kevin. Ich weiß ja, dass du Yuki Tsunoda auch schon lange sehr intensiv beobachtest. Was sagt dir so dein Bauch? Wo sitzt der nächstes Jahr?
Das finde ich bei ihm super schwer. Ich kann mir auch vorstellen, dass er am Ende nochmal ein Jahr bei den Racing Bulls macht. Er hat ja selber bei der Pressekonferenz jetzt, glaube ich, was in Monaco oder schon in Imola, hat er ja auch so ein paar Teams runtergerattert. Auch Aston Martin wäre natürlich interessant durch die Honda-Geschichte, aber es ist erst 2026, er müsste also was für 2025 finden. Haas finde ich nicht so blöd, dass er vielleicht dahin geht. Alpine wäre eine super Lösung eigentlich, auch wenn das jetzt nicht das erfolgsversprechendste Cockpit wäre, wenn er mit Gasly zum Beispiel nochmal zusammenfahren würde, weil die beiden sind ja auch gut befreundet. Das heißt, du hast da auf jeden Fall nicht diesen Faktor dieses Hasses, so nenne ich es jetzt einfach mal ganz plakativ, weil Hass ist immer ein schwieriges Wort, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Die beiden würden zumindest für die Teamchemie besser funktionieren, und das macht ja viel aus in so einem Team auch. Und dann wird es ja schon schwer. Also Williams, ja, auch nicht schlecht. Also Sainz wird nicht zu Williams gehen. Ja, also ich denke, da können wir, auch wenn das jetzt gerade so ein bisschen in der Gerüchteküche ist, ich glaube einfach nicht, dass Sainz zu Williams geht. Also außer es gibt da den ganz großen Plot irgendwie. Aber irgendwie fühle ich das nicht. Und dann wäre dafür Tsunoda auch zu, und Sauber, wie gesagt, da geht Sainz meiner Meinung nach hin. Also Sainz geht zu Sauber, und dann könnte ich mir Tsunoda auch bei Williams vorstellen. Aber nur dann, tatsächlich, logischerweise. Aber Alpine wäre vielleicht nicht die schlechteste Variante. Ich kann mir aber, wie gesagt, auch vorstellen, dass er einfach noch ein Jahr macht bei Red Bull, mit dem Wissen, dass die Möglichkeit da ist, dass er dann 2026 auch im Red Bull-Team sitzen kann, wenn er weiter so performt. Und wenn Red Bull das auch weiter mitmacht, ne? Wenn man sagt, okay, man behält ihn, man versucht vielleicht Ricciardo abzustoßen und dann Lawson da reinzusetzen, ihn gegen Lawson in einem Team, fände ich auch nicht uninteressant. Er hat ein paar Optionen, aber ich kann bei ihm nicht sagen, wo ich ihn sehe. Kann ich nicht. Nicht, dass ich sage so, boah, ja, da bin ich mir sicher, dass das passiert. Mhm. Wirklich nicht.
Ja, verstehe ich. Aber wie gesagt, hast ja ein paar interessante Dinge da reingeworfen, die da durchaus spannend zu beobachten sein werden.
Alexander Albon hat auch mal wieder auf sich aufmerksam gemacht. Ganz wichtig, dass der es auch mal in die Punkte geschafft hat. Wieder Platz 9 für ihn. Hat auch ein super Qualifying erwischt. Das ist halt das Problem, dass er auch auf den 9. qualifiziert ist, da 9. geblieben, genauso wie Gasly auf 10. Über Gasly haben wir ja schon gesprochen. Aber es war schön zu sehen, dass Williams in der Lage war. Und ich meine, die haben ja das Gewichtsproblem tatsächlich. Also die müssen noch ein bisschen was loswerden. Und Alex Albon, aber auch Logan Sargent, der zwar einmal überholt hat, aber auch zweimal überholt wurde, dass Albon dieses Auto in die Punkte gebracht hat und dass man den Eindruck bekommt von außen, von dem, was das Team einem so mitgibt, dass man wirklich hart daran arbeitet, möglichst schnell dieses Gewichtsproblem in den Griff zu bekommen, weil ich glaube, dann könnte Williams im Laufe der Saison auch nochmal zu so einem Top-Mittelfeld-Team avancieren.
Ja, ich glaube, ihr habt es ja im Stream von Imola gesagt, Formel 1.de, man sollte sich mal überlegen, wo Williams sein könnte, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, ich glaube, die Zahl war 20 Kilo, ne?
Ja, nee, 14.
14 Kilo, genau. Wenn man da jetzt mal von ausgeht, was das ausmachen kann, glaube ich, dass Williams da wirklich zumindest sehr, sehr viel Benzin im Tank hat, da ordentlich anzugreifen, wenn man es hinbekommt. Ich halte James Walls für absolut fähig dazu, das Team dahin zu bringen, auch wenn es natürlich schon ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie vernommen habe, so eine oder andere kritische Stimme schon, aber da muss ich sagen, ich halte ihn für genau den richtigen Mann, zum genau richtigen Zeitpunkt jetzt bei Williams da was anzustoßen. Und Alex Albon am Wochenende top gemacht. Und ich glaube auch, dass er derjenige ist, der für Williams eben Punkte einfahren kann und hat, auch wenn es jetzt natürlich keine sonderlich große Leistung ist, aber hat mit einem Rennergebnis gleich mal mit Alpine gleichgezogen. Heißt also für die Konstrukteursweltmeisterschaft nicht unwesentlich, wenn man dann hinterher auf das Geld schaut. Ja, ich bin mittlerweile wirklich begeistert von ihm und das war ich zu Red Bull-Zeiten ehrlicherweise nicht. Aber seit er bei Williams ist, gefällt er mir immer, immer besser. Und auch diese Verlängerung, die er jetzt gemacht hat, die hat mir sehr viel Respekt auch abgerungen. Rungen, ja. Für diese Entscheidung, mit diesem Team da weiterzumachen. Und von daher kann ich da nur sagen, Alex Albon, einfach bärenstark.
Einfach bärenstark und mal sehen, wo es in Kanada für Albon, Tsunoda, Gasly und Co. hingehen kann. Fernando Alonso und Aston Martin hoffen auf einen Schritt nach vorne. Alonso, der ja auch festhing und nicht vorankam, nicht zurückkam. Platz 11 für ihn am Ende. Lance Stroll, 14. hat immerhin cool Überholmanöver gezeigt. Ach, ansonsten Sauber. Waren auch dabei. Mehr kann man nicht sagen. Es war ein Rennen. Ich glaube, wir können es jetzt einfach abhaken und sagen, haben wir gesehen. Freuen wir uns auf Kanada in 2 Wochen, auch eine tolle Strecke, der Circuit Gilles Villeneuve. Das wird mit Sicherheit interessanter werden und ich hoffe auch mehr Action geben. Und Action gibt es auch bei uns in den Tippspielen und die wollen wir natürlich für euch auch noch rund machen. Am Ende jeder Sendung tun wir das. Ich konnte in unserem kleinen Tippspiel 4 Punkte sammeln am Wochenende. Da bin ich sehr froh drüber. Und Dennis 1,5. Damit habe ich meinen Vorsprung ausbauen können. 27,5 zu 23 Punkten aktuell für mich, Dennis. Also da muss ich wieder ranhalten.
Da muss ich wieder ranhalten. Ich möchte aber nicht unerwähnt lassen, dass ich Guan Yu Zhou, glaube ich, richtig
getippt habe. Den hast du richtig getippt, genau. ja, und wir wurden darauf hingewiesen, dass wir doch mal überlegen sollten, den Best of the Rest entweder wieder zu öffnen. Und ich bin geneigt dazu, das zu tun. Nur das Problem ist, ich glaube nach wie vor nicht, dass es so ist, dass, wie soll man sagen, es so stabil ist, dass das sich lohnt. Ich werde aber eine andere Idee umsetzen, das machen wir dann nächste Woche, wir haben ja auch bekommen. Und die fand ich ganz gut. Also der Best of the Rest wird ab nächster Woche ersetzt. Seid gespannt, was es ist. Das ist mein Cliffhanger für nächste Woche. Wir gratulieren in den Kicktipp-Gruppen. In den Kicktipp-Gruppen. Ich weiß wirklich, was es ist. Ich sage das jetzt nicht nur, obwohl ich es nicht weiß, was es ist. Ja. In den Kicktipp-Gruppen, Gruppe 1 mit 59 Punkten haben gewonnen Putti, Topsy und Phantomas. In Gruppe 2 Alpine F1 mit 58 Punkten. Immerhin da ein Sieg für Alpine.
Hey, Gratulation von tiefstem Herzen.
In Gruppe 3 Dr. Bindenlecker und Captain Crazy mit 53 Punkten.
Ja. Entschuldigung, das war unprofessionell.
Ja gut, aber das ist halt so. In der Gesamtwertung führt Matze 09 mit 408 Ole! Punkten aus Gruppe 1. Tipper 3000 mit 406 Punkten aus Gruppe 1 ist Zweiter und Tiger Trojan Senior mit 405 Punkten aus Gruppe 2 ist Dritter. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Und im F1 Fantasy Spiel gratulieren wir zum Tagessieg LBG Racing von Sven mit 277 Punkten in Monaco auf Platz 1. Peter mit dem Team Paul Hu, 1996 Punkte auf Platz 2. Paul mit dem Team Peter Latifi mit 1957 Punkten. Und David mit dem Team Dasgun. Such's dir aus, ja. David. Ja? Irgendein Name wird schon richtig sein, den ich gesagt habe. Also euch auch weiterhin viel, viel Erfolg. Und bei uns sagen wir wie immer herzlich Dankeschön für die Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts. Lasst uns gerne Rezensionen da, lasst uns Feedback zukommen. Was euch gefällt, was euch nicht gefällt, sind wir immer sehr offen für. Und wir wünschen euch eine ganz tolle Woche. Dennis, ich wünsche dir einen ganz tollen Urlaub. Danke, dass du heute trotzdem mit mir aufgezeichnet hast.
Dankeschön. Sehr, sehr, wie gesagt, es ist mir eine Freude und eine Ehre und ich mache das sehr gerne. Und danke für die Wünsche. Ich wünsche dir auch eine tolle Woche. Ich hoffe, du kannst jetzt ein bisschen runterkommen nach den vielen Erfolgen, die du jetzt feiern durftest in den letzten Wochen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ich bin Donnerstag bei Nickelback in Köln. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Look at this photograph. So. Das war's mit dem Singen und das war's mit dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal, nächste Woche Montag. Passt ihr bitte aufeinander auf, bleibt gesund und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.